sind sie wieder, die Alphabeten. Heute zu Gast die preisgekrönte Königin welterklärender Alltagsprosa. Ihre Texte sind zum Lachen, zum Heulen, zum Daranwachsen. Herzlichst willkommen, Anke Stelling.
Hallo, wir sind's wieder.
Die Alphabeten.
Und heute haben wir Anke hier. Hallo Anke.
Hallo.
Wie heißt du wirklich?
Anke Stelling.
Hast du verborgene Vornamen?
Nee.
Hast du eigentlich
verborgene Vornamen?
Ja, die keiner kennt, aber die im Pass stehen. Ich glaube, du hast einen, ne? Da war doch was. War da nicht was?
Nee, da war nichts.
Ich sollte immer Sebastian Heinrich heißen, hat mir mein Vater mein Leben lang erzählt, nach meinem Großvater. Aber er hat es irgendwie vergessen, das beim Amt anzumelden. Und es blieb immer so ein Kinderwunsch von mir. Ach, das wäre irgendwie cool, noch Heinrich zu heißen. Aber eigentlich ist auch egal.
Ja.
Sowas gibt es von mir auch. Die Anekdote, dass ich, wäre ich ein Junge geworden, Ezra nach Ezra Pound geheißen hätte. Das passt auch hier zum Literaturformat.
Ist auch ein ziemlich cooler Name eigentlich. Mhm. Ne? Ich hätte als Mädchen Julia geheißen. Und du?
Die Frage hat sich nie gestellt.
Aber Gerrit wäre auch als Mädchen gegangen.
Absolut. In der Tat war es tatsächlich so, dass in der Grundschule, als ich ein bisschen längere Haare und auch ein ganz feines Gesicht hatte, der ein oder andere Lehrer dachte, ich sei ein Mädchen. Das ist noch viel schlimmer tatsächlich, als wenn man sich gewünscht hätte, dass ich ein Mädchen geworden wäre. Zu glauben, ich sei eins.
Ist das schlimm?
Ach, für einen Jungen, der 6 oder 7 ist und eigentlich Fußball spielen will, ja, ein bisschen.
Ah, okay. Ich wurde auch immer für einen Jungen gehalten, aber ich war stolz drauf.
Guck mal, hätten wir trotzdem ein Paar sein können.
Ja. Nur andersrum.
Aber Stelling finde ich auch gut. Also, ich meine, hier in Hamburg haben sie einen Stadtteil nach dir benannt, ne?
Ja, und das schon vorher.
Ja.
Das muss man erstmal schaffen.
Ja. Aber es wird natürlich nicht Stellingen geschrieben, ne?
Der Stadtteil wird nicht so geschrieben.
Nee, genau. Nee, Moment. Die Autobahnabfahrt. Ist ja eigentlich nur eine Autobahnabfahrt.
So, Anke, du bist erfolgreiche Autorin. Leipziger Buchpreis hast du gewonnen. Was hat sich für dich verändert seitdem?
Oder was hat sich nicht verändert?
Also, ich verkaufe viel mehr Bücher plötzlich. Mhm. Auch die alten verkaufen sich stärker, als sie sich vorher verkauft hätten. Es kommen viel mehr Leute zu Lesungen.
Wie viele im Schnitt?
Kommt natürlich drauf an, wo das stattfindet, aber es ist jetzt eigentlich immer ausverkauft. Das ist angenehm, weil dann so dieses schlechte Gewissen, was man oft hat, was man dann auch teilt mit den Veranstaltern, wenn man irgendwo hinfährt und dann kommen nicht genug Leute und dann hat man selber ein schlechtes Gewissen, weil man nicht mehr Leute zieht. Der Veranstalter hat ein schlechtes Gewissen, weil er nicht mehr Leute kennt oder Werbung gemacht hat. Und dann fängt die Veranstaltung schon so ein bisschen verdruckst an. Das ist jetzt nicht mehr so.
Ja.
Auf der anderen Seite kommen natürlich auch viel mehr Leute, die gar nicht wegen mir kommen, sondern wegen der Buchpreisträgerin. Und die bin ich ja eigentlich, also die bin ich, aber die ist ja nicht das, was ich mache. Und deshalb ist es dann auch teilweise wieder schwieriger für mich, weil denen dann zu zeigen, was ich eigentlich mache, das ist eine größere Aufgabe, als wenn es weniger Leute sind, die auch wirklich wegen mir gekommen waren.
Das heißt, also es kommen Leute, die gesehen haben, heute kommt die Buchpreisträgerin, aber die haben sich gar nicht so richtig mit ihr beschäftigt, sondern es ist wie so ein Theaterabo, die gehen dann dahin und sind dann überrascht, wenn sie hören, was du machst.
Dass sowas den Buchpreis kriegt. Nee, also ja, genau. Und noch komplizierter bei Lesungen, das ist ja dann auch nach 1,5-2 Stunden wieder vorbei, aber schwieriger, und das hat sich tatsächlich geändert, ist, dass ich jetzt, wo ich das Label echte Schriftstellerin habe, auch Textanfragen zum Beispiel kommen, die sich nicht darauf beziehen, was für Literatur ich mache, sondern dass ich Schriftstellerin bin, und dann darüber zu verhandeln, über das, was ich für diese Leute dann produziere, das ist strengt mich gerade wahnsinnig an.
Zum Beispiel, jetzt keine konkreten, sondern einfach, was sind das für Aufträge jetzt?
Kürzere Texte oder irgendwelche Beiträge zu irgendwas. Und ich gehe natürlich davon aus, das soll Literatur sein. Aber da stellt sich jetzt auch für mich nochmal, wegen dem Raustreten aus der Nische, das ist wahrscheinlich wirklich ganz normal, aber stellt sich dann doch nochmal mehr die Frage, okay, oder ich merke vielmehr, dass es verschiedene Ansichten davon gibt, was Literatur ist, was sie auch soll oder muss oder darf. Und deshalb bin ich jetzt viel stärker auch wieder mit mir selbst im Diskurs darüber. Und das ist auch wieder beides. Ist auf der einen Seite spannend für mich, mir das auch selber nochmal mehr klar zu machen, aber eben so ein Raustreten aus der Nische oder aus der Wolke, wie es heutzutage heißt, so aus der Gruppe von Leuten, die sowieso das Gleiche machen wie man selbst oder das Gleiche gut finden.
Sind auch die Gehaltsverhandlungen plötzlich, bist du da natürlich jetzt auf einem neuen Level, ne?
Ja, das ist natürlich toll.
Also und machst du das selber?
Doppelt so viele Anfragen, auch für doppelt so viel Geld, beziehungsweise wenn ich merke, okay, mir wird das zu viel, dann regle ich das darüber, dass ich irgendwelche irrsinnigen Honorarvorstellungen mitteile. Dann macht das aber gar nichts, sondern na klar, gibt's dieses Geld. Und das ist dann auch dann natürlich für die ganze Zeit, die es nicht so war, so im Nachhinein bitter zu erkennen. Vielleicht hätte ich mich schon vorher auch mehr trauen können und auch mehr fordern können.
Ja, ich kenne das auch aus. Ich bin ja Freiberufler und ich habe dann auch irgendwann beschlossen, okay, ich muss jetzt einfach mehr Geld nehmen. Ich habe jetzt Kinder und habe auch festgestellt, je mehr Geld man völlig selbstverständlich verlangt, desto ernster wird man auch genommen.
Und das weiß man ja eigentlich auch schon und hört man immer wieder, das dann für sich selber auch sowohl zu machen als auch zu akzeptieren, finde ich doch einen Schritt. Mhm. Weil ich mir gleichzeitig auch immer gewünscht habe, dass es nicht so simpel funktioniert. Aber ja, tut's wohl.
Bist du denn so vom Naturell jemand, der jetzt auch eher denkt, so ach, hätte ich mal früher schon, oder der jetzt auch wirklich genießen kann, dass es jetzt so ist und nach vorne guckt und sagt so, wow, jetzt genieße ich das erstmal ein bisschen?
Nee, mit dem Genießen habe ich es tatsächlich nicht so. ich weiß nicht, ist vielleicht auch eine Berufskrankheit. Ich sehe immer auch die andere Seite oder finde das Haar in der Suppe oder überlege, okay, was ist es genau, was hier passiert?
Aber das ist ja nichts Schlechtes.
Finde ich auch nicht.
Also es erdet einen auf jeden Fall und beschützt einen vielleicht auch.
Ja, ich glaube auch. Also ich habe natürlich auch, ist auch was Konservatives, also so die Angst, neue Sachen reinlassen zu müssen, auch in die eigene Identität. Und das ist dann wiederum ja auch so ein bisschen verkrampft und verklemmt vielleicht. Aber gleichzeitig, ja, glaube ich, beschützt einen auch davor, irgendwie das zu verlassen, was einen bisher ja auch irgendwie so angetrieben hat. Also weil einfach nur so eine Schriftstellerin zu sein, die machen kann, was sie will und das wird dann irgendwie toll gefunden. Ich weiß nicht, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, wie das gehen soll.
Du brauchst, also so ganz klischeehaft, man als Künstler muss man leiden, um gute Kunst produzieren zu können.
Ja, also vielleicht nicht leiden, aber eben aufmerksam bleiben und nicht meinen, das läuft dann letztlich auch wie von selbst, weil ich glaube, das tut's nicht.
Wie ist es denn, hat sich deine Familie verändert jetzt? Wie finden die Kinder das? Ich habe dich ja in Leipzig getroffen und meine erste Frage war natürlich als Familienmensch, wie war denn das? Haben die am Stream gesessen, das verfolgt zu Hause?
Ja, also zwei davon saßen am Stream scheinbar zusammen mit der Nachbarin. es gab Kritik tatsächlich von meinen Kindern, also so tatsächlich da schon. Wow, du kommst arrogant rüber. Wie du dich bedankt hast, war arrogant.
Das hört man gerne.
Ich habe dann erklärt, so ja, wie das ist, weil man ja eben nicht weiß, ob man gewinnt oder nicht und dass man da vorher schon ganz schön damit beschäftigt ist, sich auch so emotional runterzuregeln und eben eigentlich zu überlegen, okay, wie gucke ich, wenn ich nicht, dass ich trotzdem gönne auch den Kollegen und dann sind ja die Kameras auf einen gerichtet und so weiter.
Da gibt es, glaube ich, im Englischen so einen Ausdruck, eine gracious loser smile oder so, ne?
Genau. Also eigentlich war ich dabei, das zu proben innerlich und das kriege ich dann vielleicht auch nicht so schnell aus dem Gesicht. Mhm. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, dass ich habe das wirklich als demütigend empfunden, diese Situation vorher und auch wie das aufgeblasen wird mit dem Countdown. Und wenn dann der Name verlesen wird, ich weiß nicht, da war bei mir dann auch so schon so ein Yes und genau und ich habe es verdient und okay. Also und das merken die Kinder natürlich sofort, weil die kennen mich ja gut. Und wundern sich dann auch, weil eben, warum ist da nicht mehr Freude oder Dankbarkeit? Ja, aber als ich es ihnen erklärt habe, haben sie schon begriffen. Und also so Wettbewerb kennen sie ja gut. vor allem auch die, die Sport machen und finden es dann toll, klar, wenn man dann den Preis auch holt.
Ja.
Auch wenn das vielleicht anders als beim Sport jetzt nicht so wirklich in meiner Macht lag.
Waren die auch stolz und haben die auch gesagt, so toll gemacht oder so? Oder ist das jetzt kein Gefühl, mit dem die so verschwenderisch umgehen?
Klar, die werden auch angesprochen dann und kriegen natürlich mit, dass es eine große Sache ist scheinbar. Aber das ist bei denen auch, würde ich sagen, schon ambivalent, weil was genau haben sie damit zu tun? Und dann haben sie ja eben doch auch ein bisschen was damit zu tun, weil meine Bücher sind ja nah am Alltag entlang geschrieben, da kommen ja auch Kinder vor. Dann werden sie teilweise auch darauf angesprochen, müssen dann auch genau diesen Diskurs im Kleinen führen mit irgendwelchen Lehrern oder Eltern. Da fürchte ich mich natürlich auch ein bisschen davor. Da erweisen sie sich aber als sehr professionell. Also können das erklären, den Unterschied zwischen Leben und Fiktion.
Ja. Das ist interessant. Mhm. Super. Hast du dir irgendwie gecoacht oder hast du sie da vorbereitet? So, wenn euch jemand anspricht, dann sagt mal das und das. Oder habt ihr darüber gesprochen vorher? Hast du sie?
Nee, wenig. Eigentlich reden wir wenig darüber, aber sie kriegen natürlich mit. Und sie haben ja auch, weiß ich nicht, den ganzen Hassel nach bodentiefe Fenster, den haben sie ja auch mitgekriegt. Und also wirklich gecoacht oder gebrieft sind die nicht. Aber sie hören natürlich auch viel mit, wenn weiß ich nicht, dann eben zu Hause ich mit anderen Leuten darüber spreche und so. Doch ich glaube, dass sie tatsächlich auf eine Weise auch weiter sind durch die heutige Zeit mit den sozialen Medien, mit der Bildproduktion, mit dem Bild, was man in der Öffentlichkeit abgibt und was man wirklich ist und so.
Du hast das Gefühl, es belastet sie auch, dass sie so ein bisschen Teil der Geschichte sind, also der ganzen Geschichte?
Ich habe dafür keine Anzeichen. Aber weil ich mir darüber so schlimm Sorgen mache, zumindest zwischendurch, wenn ich nicht im Schreibstübchen sitze, sondern eben im realen Leben bin, interpretiere ich das auf jeden Fall in sie rein. Und ist das auch immer Teil meiner Auseinandersetzung dann wieder am Schreibtisch. Also was ist zumutbar, was ist auch meinen Kindern zumutbar, was mache ich hier überhaupt und ist das zu vereinbaren mit der Mutterrolle?
Und deine Tochter nimmt dann ja wahrscheinlich auch eine gesonderte Rolle deswegen ein, weil das Buch ja ist ja an eine Tochter gerichtet. War das auch so ein Gedanke?
Ist übrigens toll, also ganz, ganz tolle formale Idee, das so zu machen.
Ja.
Haben wir gestern auch drüber gesprochen.
Ja, dieses Du ist ja in letzter Zeit öfter aufgepoppt in Romanen und da so in das immer mal wieder so als Brief einzustreuen, wie so ein Vermächtnis, fand ich auch. Schöne Idee. Und ist das auch dann wirklich so, für sie, hat sie das gelesen zum Beispiel?
Nee.
Wie alt ist sie?
16 ist sie jetzt, aber die liest es bewusst nicht. Also die sagt eben auch, schöne Sache, aber ist ja nicht für mich, ist ja eben kein Brief an mich. Mhm. Also nicht von Anke an Rita und wenn von Resi an Bea, dann sind das zwei Figuren. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich sowas, eine gesunde Distanz, die dazu hat und die auch die anderen dazu haben. So ähnlich wie man sich seine Eltern nicht beim Sex vorstellen will, will man sich seine Eltern nicht als Künstler vorstellen.
Nein?
Nein. Weil das Künstler ist, da kommt zu viel rein von Anteilen an der Person, die man, glaube ich, als Kind oder vielleicht auch weitergefasst enger Verwandter oder so nicht unbedingt sehen will, weil das ist was anderes.
Das ist aber jetzt deine Interpretation oder das sagen sie dir?
Nein, das kann die so sagen auch schon.
Das sagt sie, okay.
Und also klar, ist bestimmt auch meine Interpretation. Mein Vater zum Beispiel ist Lyriker. Ich erinnere mich auch gut, dass ich also mit Gedichten ist es noch ein bisschen einfacher, weil die sind, weiß ich nicht, ja erstmal schwieriger zu verstehen. Aber trotzdem der Anteil, den ich da drin lesen konnte, der sehr persönlich ist von ihm, der hat mich auch immer irritiert und auch so ein bisschen befremdet, ihn mir fremd gemacht.
Mhm. Der Vergleich ist ganz gut eigentlich mit Sex und Kunst. Man lässt in beiden Fällen die Hosen runter eigentlich.
Mhm.
Ja, aber das eine ist ja nicht grundsätzlich immer so intim wie das andere, finde ich. Also kommt drauf an, welche Kunst man macht. Aber ich bin ja als
Sex ist manchmal nicht so intim, meinst du?
Nein. Ich als Musiker kenne das natürlich, dass seit meine Kinder auf der Welt sind, die mit meiner Musik konfrontiert werden. Und das lässt sich, glaube ich, auch viel leichter genießen oder wahrnehmen oder nebenbei hören. Oder
ja, aber feiern, kommt ne? doch auch auf die Musik an. Also wenn du jetzt irgendwie so Death Metal machst und die ganze Zeit ganz laut ins Mikro schreist darüber, dass die Welt tot ist und auch tot sein soll, dann wird es auch schwieriger für die Kinder. Und ich glaube, klar, wenn ich was vielleicht ein bisschen Schöneres in Anführungsstrichen schreiben würde, dann wäre es auch leichter. Oder was eben weiter von mir weg ist. Aber so, also gestern zum Beispiel bei der Lesung wurde ich auch gefragt, und zwar kritisch gefragt, wie ich dieses Menschenbild meiner Tochter zumuten kann. Also da gab es auch diese Verwechslung, dass ich Resi bin und meine Tochter Bea. Aber klar, dass also auch schon, wie das im Roman gemacht ist, also dieses Projekt der gnadenlosen Aufklärung, ich erzähle dir alles, und zwar bis dahin, was weiß ich, der Dammriss bei deiner Geburt oder so, das schockiert die Leute wirklich. Und das finde ich auch gut, dass es sie schockiert, also dass es auch eben nicht nur als literarisches Stilmittel gelesen wird, sondern auch imaginiert wird, okay, wie ist es eigentlich, wenn man das wirklich tut? Und da kann ich dann antworten, ja, natürlich tue ich das in Wirklichkeit nicht. Also das ist grausam und weiß ich nicht. Das mag man nicht, dass die Welt für die Kinder eine gnadenlos aufgeklärte ist.
Aber es ist auf jeden Fall, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, also ich finde, es ist wirklich, wirklich ein absolut toller Text. Also natürlich kann ich auch ein bisschen abstrahieren und natürlich sind bei mir auch so Fragen aufgetaucht, aber es ist wirklich stilistisch und sprachlich und gedanklich und gerade dieses Experiment, wie weit könnte ich gehen als Mutter, das in so einem literarischen Text mal durchzuspielen, hat mir echt super gefallen.
Danke, das freut mich sehr.
Ja, noch viel weiter bist du ja in dem Buch davor gegangen, wo die Leute mal keine Lust haben, drüber zu reden, meintest du, ne? Das, die Inzestöse, wie sagt man, inzestiös oder inzestös?
Inzestuös
eigentlich. Bei dieser inzestuösen Geschichte. Aber da kamen doch sicherlich auch die Fragen. Es stellt sich ja dem Leser immer grundsätzlich die Frage, auch wenn es irgendwo in gewissen Kreisen verpönt ist, da Grundhinze meinte, ne, die hatten wir letztens da, eine Lyrikerin, dass sich diese Frage eigentlich verbietet. Das finde ich nach wie vor total, nicht Schwachsinn, aber das finde ich nach wie vor total blöd. Man will doch genau das will man doch wissen. Man will doch die Person und den Inhalt des Buches irgendwie, gleicht man doch automatisch ab und fragt sich, wo kommt das her?
Ja, aber es ging ja so ein bisschen darum, dass man sagt, ein guter Text muss eigentlich auch für sich funktionieren und man muss nicht ständig die Frage mitdenken, wie viel von dem Erzähler ist jetzt sozusagen in dem Autor. Also darum ging es ja auch so ein bisschen.
Ja, wenn man den nicht da hat. Also ich habe da natürlich auch viel drüber nachgedacht und denke zum Beispiel bei Lesungen oder bei so einem Interview wie hier, wenn man dann den Autor oder die Autorin da sitzen hat, dass man dann anfängt, darüber nachzudenken und das auch zu fragen, das finde ich ganz klar. Es ist ja eher so die Frage, ob es das braucht, also ob es auch diese Verbindung braucht, um den Text zu verstehen oder auch ernst zu nehmen oder auch, weiß ich nicht, es ist ja gerade wirklich extrem Mode, dass es dieses nach einer wahren Geschichte braucht, auch im Kino. Also ich sehe fast keine Vorschau mehr, die ohne auskommt. Also eine ausgedachte Geschichte ist scheinbar gerade nicht so eine interessante Geschichte. Und das war aber auch schon andersrum, also wenn es dann eben nicht ausgedacht ist, dann ist es nicht kunstvoll, dann zeigt der Autor, die Autorin nicht, was er sie kann und drauf hat, irgendwie an eben fabulieren, konstruieren, recherchieren. Ja, aber zurück, also wenn man jemanden da hat, dann glaube ich auch, dann wird das interessant und dann will man das wissen. Oder ich frage mich ja auch immer, warum Leute überhaupt zu Lesungen gehen. Und das, weil sie können doch auch einfach nur das Buch lesen und eigentlich ist das Buch ja auch für das selber und Privatlesen geschrieben. Und da gibt es dann aber eben doch, weiß ich nicht, eine Neugier oder das Bedürfnis, da so eine Verbindung herzustellen und vielleicht auch was abzugleichen und noch mehr darüber rauszukriegen.
Ja, wobei bei Lesungen, also völlig richtig, aber ich glaube, da reicht es dann manchmal schon zu sehen, so wer ist das, der sich solche Sachen ausdenkt? Also dass man einfach nur so den Kopf sieht, aus dem das kommt. So, und dass es vielleicht gar nicht die Verbindung sein muss, sondern einfach nur zu sehen, so wer denkt sich sowas aus? So, ach, der ist das oder die ist das oder so. Also so eine ganz oberflächliche Verbindung, dass man einfach nur so ein Gesicht zu den Gedanken hat. Das finde ich manchmal reizvoll, das reicht mir manchmal schon.
Ja, aber ich stelle mir die Frage halt auch immer, ich bin halt kein Typ, der irgendwelche Bücher mehr als einmal liest. Aber es gibt ja Leute, die machen das durchaus, holen sich immer mal wieder noch so ein Buch raus und lesen das nochmal und immer mal wieder. Und dann.
Ja, ich zum Beispiel dauernd, also es gibt Bücher, die habe ich bestimmt 20 oder noch öfter gelesen.
Welches? Nee, hast du so ein, zwei Lieblingsbücher? Wir reden ja über das
Lesen auch und über Bücher.
Ja, also Kinder- und Jugendbücher, da hatte ich natürlich auch am meisten Zeit, die 20 Mal zu lesen. Und die lese ich jetzt dann nochmal, zum Beispiel Stundenplan von Christine Nöstlinger. Das habe ich bestimmt, weiß ich nicht, ja, 20 Mal gelesen oder 25 Mal jetzt.
Wie oft als Erwachsene?
Also wie oft? Ja, dann so 5 Mal.
Ja.
Ich habe auch so Bücher, also so wirkliche Trostbücher, sind auch teilweise Kinder- und Jugendbücher, zum Beispiel die Tillerman-Saga, die lese ich immer wieder, wenn es mir nicht gut geht. Dann gibt es Bücher, wo ich rauskriegen will, wie sie gemacht sind und die gleichzeitig Trostbücher sind, zum Beispiel Elizabeth Stroud, Olive Kitteridge oder My Name is Lucy Barton. Da hoffe ich natürlich auch, dass durch das viele Lesen ich nicht nur rauskriege, wie sie es macht, sondern dass es vielleicht auch so in mich einsickert und irgendwie sowas passiert. Also Vorbilder lesen. Aber ja, ich weiß nicht, bei mir ist es auch so, dass was Neues ist spannend, um zu gucken, was es ist. Aber was ich schon kenne, ist was Verlässliches, dass ich weiß, das war doch gut und das wird wieder gut sein.
Ja, aber dann müsste sich dir doch auch erschließen, warum Leute zu Lesungen gehen. Weil wenn sie den Text so toll finden, dann ist es doch auch toll, sich den nochmal vorlesen zu lassen. So.
Ach so, ja, okay. Nee, stimmt, das habe ich noch nicht, so habe ich es noch nicht überlegt, sondern tatsächlich eher die Frage, also die kommen wegen mir und deshalb ist es auch meine Aufgabe, mich denen dann ein Stück weit zu zeigen und eben auch mit denen durchaus über die Verbindung von mir und meinem Text zu reden. Und deshalb finde ich es auch eher seltsam, wenn man das dann so von sich weist. Gleichzeitig verstehe ich es auch, also ich hatte ja auch schon die heikle Sache, also wo ich auch, weiß ich nicht, es ist gerade wirklich auch mit Kollegen und Kolleginnen und mit dem Verlag und so weiter, wir diskutieren immer wieder darüber, also wie stark muss man sich das Publikum auch erziehen und muss sagen, nein, also ich und die Figur und der Text ein Roman und was schreibt man drauf?
Ich finde es auf jeden Fall ein nettes Bekenntnis zu sagen, dass du Vorbilder liest und so ein bisschen hoffst, dass da so ein bisschen was einsickert. Das würden auch nicht viele so sagen. Das finde ich sehr sympathisch. Also ich kenne das aus der Zeit, so als mit Anfang 20 so viel Philippe Gian gelesen, weil man auch den Stil so flott fand und ey, so flott würde ich auch gerne schreiben können und so weiter.
Aber und es ist auch eingesickert, würde ich sagen. Also zum Beispiel dieser US-amerikanische flotte Style. Ich habe schon das Gefühl, dass durch das viele Lesen und also auch überhaupt auf den Markt geworfen sein solcher Titel und dann eben die Leute, die das lesen, das wird dann auch größer oder da findet auch so ein Multikulti-Ding statt.
Ich meine, bei der Musik ist das ja, da würde kein Mensch sich wundern, wenn man sagt, so, das sind meine Einflüsse und deswegen ist meine Musik jetzt so, wie sie ist. Ne? Das ist bei Literatur, hat das gleich so was wie, der guckt sich da was ab,
ja.
Musik ist, oder?
Ja, als würde das gehen. Also ich meine, es geht so direkt ja sowieso nicht, obwohl da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sehr gut kopieren können, aber...
ich finde das total, da bin ich völlig... wie sagt man, ungehemmt. Also ich bin so hart von John Irving und DC Boyle beeinflusst, weil die haben mir die Augen geöffnet in Sachen Metaphern und traurig, lustig, abwechselnd. Also so wollte ich immer schreiben.
Ja,
ich
habe
das nicht versucht zu imitieren, aber das ist natürlich so, wenn man das einmal gelesen hat und geil fand, dann...
Ja, aber ob es dir dann gelingt, also ob du das dann wirklich auch genuin hörst in deinem Kopf, um es dann hinzuschreiben, also ich glaube...
Nee, das ist natürlich eingesickert.
Genau, ja. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen metaphysisch werden.
Bei Musik ist es natürlich leichter. Du kannst so dir den gleichen Verstärker wie Jimi Hendrix kaufen und den Solo nachspielen und so. Das ist natürlich auch ein bisschen einfacher, ne?
Ja.
So kannst du ja schlecht mal irgendwie Gab nochmal per Hand, Seite für Seite.
Ich hab das aber tatsächlich gehört in einem Podcast, eine Schriftstellerin hat gesagt, sie hat, um sich in so einem Jane Austen-Feeling zu begeben, hat sie einfach Stories von ihr abgetippt. Mhm. Einfach bis es so sich anfühlt, als wäre sie es. Oh
Gott.
Und dann in dem Stil.
Bisschen pathologisch schon, oder?
Ja. Also halt einfach mal gecovert. Ich komme drauf, weil ich habe auch mal irgendwann angefangen, Beats nachzubauen von Daft Punk oder so. Und das ist erhellend, weil man hört das, kennt es in- und auswendig. Aber wenn man es erstmal selber baut, dann rafft man erst, was die da eigentlich machen. Was man nie selber gemacht hätte. Was total Sinn macht. Plötzlich die Hi-Hat einmal nur auf die zwei am Anfang. Hä? Aber es ist total cool.
Ja, auf jeden Fall ist ja auch eine, ich glaube, es ist auch eine Creative Writing Methode. Also wir haben das am Literaturinstitut nicht gemacht, aber wir waren natürlich auch, also wir sind halt trotzdem immer noch in Deutschland, wo der Geniegedanke ziemlich hochgehalten wird.
Na, zu Recht ja auch.
ja, dieses stimmt, anerkennen, dass das eigentlich alles Handwerk ist oder zu 80% ist das hier nicht so, ne?
Nee.
Aber ist das bei dir so? Also es ist immer die Frage, diese tollen Formulierungen. Ich überlege, ob nicht jetzt Zeit ist, mal eine vorzulesen. Vielleicht so einen Satz, den ich können ja, also was wie zum Beispiel, oh, jetzt schon wieder so klein ausgedruckt. Slipperträger sind schlüpfrig. Schnürschuhträger solide. So simpel das klingt, so simpel ist es auch. Und das ist ja nur ein so ein Satz, aber das finde ich eine super Formulierung. Die Frage ist so, ist der dann sofort da oder schreibst und dann plötzlich ist so ein Satz da oder sind solche...
Das Tolle ist ja, wenn man schreibt und tatsächlich geht es mir auch so, je länger ich schreibe und je regelmäßiger, desto mehr kriegt die Sprache auch ein Eigenleben und weist dann selber auf sowas hin. Also da ist es ja auch, also es ist ja einfach auch eine Lautsache, also dass dann was zusammenpasst und dann macht es auch inhaltlich Sinn und dann ist es besonders schön. Aber das ergibt sich tatsächlich eher von selbst und dazu ist es aber halt, und das ist, finde ich, das viel größere Problem, notwendig, wirklich immer zu schreiben und auch zu schreiben, wenn sowas nicht um die Ecke kommt und wenn es nicht läuft und wenn, also Flow finde ich gar nicht so ein gutes Wort dafür, weil das ist so ähnlich wie beim Joggen, da kriege ich das auch nie, obwohl ich davon gehört habe, dass man es kriegen kann. Beim Schreiben ähnlich. Also Flow würde ich es nicht nennen, aber ja, also dass einfach irgendwas aufgeht im Kopf oder in den Fingern, die es tippen oder so, dass es sich so ein bisschen verselbstständigt schon.
Ja, das führt mich jetzt zu der Frage, wie du überhaupt vorgehst. Wenn man jetzt dieses Buch, was ja jetzt überhaupt keine herkömmliche Erzählweise hat, ist das geplant oder passiert das? Also setzt du dich hin und denkst, das Buch schreibe ich jetzt oder ist das passiert?
Nee, gar nicht. Also die Idee, dass das eine Ansprache auch an die Tochter sein könnte, die kam relativ spät und die löst dann wieder allerhand Probleme, die so aufgelaufen waren. Mhm. Sowas ist toll, sowas ist auch so ein Geschenk, so ähnlich wie einzelne Formulierungen sind auch solche dramaturgischen Ideen ein Geschenk, was man nur erhält, nach meiner Erfahrung, wenn man eben dran arbeitet. Und am Anfang steht eigentlich eher so ein vages Gefühl, eigentlich auch meistens ein Unwohlsein oder eine Frage, also so, wie kann es sein, dass? In dem Fall stand eigentlich an die Beschäftigung mit diesem Heilsversprechen Familie. Also wie kann es sein, dass, also auch ich ganz persönlich darauf auf so eine Weise reingefallen bin oder dachte, dass das muss sein, das macht mich glücklich, beziehungsweise was gab es da für Einflüsterungen und wie sieht es dann in der Realität aus? Also dieses, man setzt auf diese Karte und nachher sticht sie nicht und kann ja auch gar nicht stechen. Und also dieses späte Begreifen ist ja auch ein ganz wichtiger Teil des Romans und das stand eigentlich am Anfang. Naja, also das sind eher so thematische und vielleicht auch eben gefühlsmäßige Anlagen. Und dann eine Form dafür zu finden und einen Text zu schreiben, das ist dann wirklich ausprobieren. Also ich setze ganz viel an, ich schreibe Sachen, die nachher nicht, also in den fertigen Romanen keinen Eingang finden. Ich habe eine Frau, mit der ich zusammenarbeite, Daniela Plügge. Das ist für mich ganz wichtig, weil die liest dann auch von Anfang an mit und mit der kann ich auch einfach über diese Themen reden und über die Frage, was wäre ein passender Ausdruck dafür.
Wie muss man sich das vorstellen? Ist sie auch Autorin oder ist das begleitendes Lektorat?
Nee, die ist Lektorin und Dramaturgin und die liest einfach schnell, viel und gerne. Das ist super. Die hat dafür auch mehr Zeit als die Leute in den Verlagen. deshalb lebt sie sehr prekär. Also ich meine, es ist auch Ausbeutung, auf jeden Fall. Also ich bezahle sie, aber ich bezahle sie schlecht. Deshalb ist toll, dass ich jetzt mehr Geld habe, jetzt kann ich sie auch besser bezahlen. Mhm. Aber es ist schon so eine Schattenwirtschaft. Aber wie gesagt, also solange sie es, ich zwinge sie ja nicht dazu, solange sie es macht, ist es für mich total wertvoll, um dann rauszukriegen, okay, wie ist jetzt... Was ist jetzt eine gute Idee, was nicht so eine gute Idee, was ergibt sich daraus, wie könnte man das weiterbauen und dann aber, wie gesagt, ganz viel ausprobieren und kostet trotzdem auch viel Zeit, ist aber, glaube ich, gut, weil, also auch Plotten, ich glaube, man merkt immer, wenn sowas am Reißbrett entsteht, beziehungsweise wenn ein Plot sich nicht aus der Geschichte ergibt, sondern wenn man da abschreibt von Plots aus Film, Funk und Fernsehen oder anderen Büchern oder weiß ich nicht, auch von dem, was gerade so, was man als einen sauberen oder funktionierenden Plot empfindet. Ich glaube, es ist wirklich besser, sich da mehr Zeit und Raum zum Ausprobieren zu geben.
Ich finde dieses Thema Inspiration so interessant. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo diese Lösung plötzlich da war? Also was war das für eine Situation, wo du, oder ich mach's als Brief oder so. Also kannst du dich an die spezielle Situation erinnern?
Ja, das war mit Daniela in der Küche, also in der Diskussion. Und ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wo es herkam, aber ich erinnere mich noch sehr genau, dass wir uns so angeguckt haben, dass bei mir sofort der Gedanke war, ist das kitschig? Dann eben auch die Assoziation, okay, wo gab es das schon? Wer hat das schon gemacht? Dann sofort dieses Brief an ein nie geborenes Kind oder so. Also da gibt es ja dann auch Beispiele.
Das will heißt, man, ihr googelt dann sofort? Also
nee, okay. Ist das, was uns dann so einfällt. Also
okay. Offline.
Genau. Ja. Ja, vielleicht auch wichtig, ich bin offline im Büro. Man kann sich dann so im Netz verheddern und verlieren.
Deswegen heißt es ja so.
Meine Lieblingspassage ist die, wo die Resi aus ihrer Jugend erzählt, in ihrer ersten Beziehung oder einer der ersten Beziehungen, wo sie dann in dieser besser gestellten Familie mit Nazi-Vergangenheit und die da Musik machen. Und diese Uroma, ich sehe die so vor mir. Hast du sowas echt mal erlebt oder woher kommt sowas?
Ja, sowas kann ich mir nicht ausdenken. Also ich kann es dann so zuspitzen oder vielleicht noch lustiger machen oder eben so Verbindungen herstellen, die das Ganze nochmal so ein bisschen anheben. Ja. Aber so eine Situation, ich weiß nicht, die... Also ich würde behaupten, die muss man erlebt haben oder eben irgendwo gesehen haben. Aber die wirklich so komplett auszudenken und zu konstruieren, stelle ich mir schwierig vor.
Großartiger Moment, wie die auch dann so die Haltung von Resi kommentiert, ne? Und man so über sie spricht, als wäre sie gar nicht da und so. Ne? Das ist top, fand ich sehr gut.
Ja, aber auch ein bisschen traurig natürlich.
Ja, das ganze Buch ist ja eigentlich zum Weinen. Also,
ja, und zum Lachen.
Naja, klar, aber es überwiegt doch schon ein bisschen. Also ich musste auch sehr lachen, deswegen habe ich jetzt auch, also diese richtig wütende Stelle, wo es dann auch so deftig wird von der Sprache her, dass sowas erfreut mich einfach, weil ich selber sehr primitiv bin. Richtig schön fände ich, wenn du das jetzt mal lesen könntest, danke. Wäre das was? Mhm. Und zwar diesen Abschnitt ab wegen ihres Mangels an Bildung.
Wegen ihres Mangels an Bildung sind die einfachen Leute nämlich dumm und deshalb so gefährlich. Haben überhaupt keine Vorstellung davon, was sie anrichten und ihre Impulse nicht unter Kontrolle. Sie sind wie wilde Tiere. Bist du mal nachmittags um 5 mit der Straßenbahn Richtung Ahrensfelde gefahren? Übergewichtige, in Polyester mit Aufdruck gekleidete Leute, die ihre Kinder im Buggy Red Bull-Imitate trinken lassen und ab und zu aus Langeweile ohrfeigen.
weil das ist auch so, man fühlt sich selber so ertappt, weil man, weil man natürlich so nicht denken will, aber natürlich
gibt es die in Hamburg auch.
Kennt man diese Leute und denkt dann so, Alter, was ist da los, ey, ne?
Ja.
Ja, das fand ich so.
Man möchte den Kindern dann so die Chipshütte wegnehmen und denen so ein Urachhaus-Kinderbuch geben, so mit diesen Wachsmalfiguren ohne Konturen, weil das für die Kinderaugen auch schlecht ist, ne? Ja, so. Ja. Ein Mittelding wäre schön. Wobei die Urachhaus-Kinderbücher sind schön.
Ja.
Vor allem die ohne Text. Wo wir beim Thema Literatur sind. Die Bücher ohne Text.
Aber wo wir beim Thema Kinder sind.
Das waren sie wieder, die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!